Willkommen zum DZ Research Podcast. Aktuelle Kapitalmarktentwicklungen Woche für Woche auf den Punkt gebracht.
Über die Automobilindustrie wird im Moment viel gesprochen. Die deutschen Automobilhersteller sind unter Druck. Ihre Fahrzeuge setzen sich nicht mehr so gut ab wie in der Vergangenheit. Bei Volkswagen wird sogar öffentlich über mögliche Schließungen von einzelnen Standorten gesprochen. Wirtschaftsminister Habeck hat unlängst zu einem Autogipfel eingeladen, soweit so bekannt. Die Krise der Automobilindustrie hierzulande ist aber nicht nur auf uns beschränkt, sondern hat auch Auswirkungen auf Staaten in Mittel- und Osteuropa. Wie die MOE-Staaten durch diese Krise betroffen sind, bespreche ich heute mit Daniel Lenz, Leiter Strategie Euro- und Zinsmärkte im DZ Bank Research. Mein Name ist Jörg Homey, ich bin Covered Bond Analyst. Hallo Daniel.
Hallo Jörg.
Schön, dass du da bist.
Danke für die Einladung.
Jüngst hatte Wirtschaftsminister Habeck zum Autogipfel eingeladen. Es gibt ja zahlreiche Schlagzeilen, die wir in den letzten Tagen und Wochen über die deutsche Autoindustrie gehört und gesehen haben. Es ist aber nicht ein Thema, das auf Deutschland beschränkt ist. Vielmehr betrifft es auch Mittel- und Osteuropa insgesamt. Und wie sieht es denn in Mittel- und Osteuropa aus? Welche Länder sind da besonders betroffen?
Ja, also man muss ganz klar sagen, natürlich Deutschland ist das Herz der Automobilindustrie in Europa, aber weil wir eben die großen Hersteller auch hier haben, natürlich die Autos hier entwickelt werden, die Unternehmenszentralen sind. Auch werden in Deutschland viele Autos hergestellt, aber im Vergleich oder im Verhältnis zur Wirtschaftsgröße des Landes gibt es gerade in Mittel- und Osteuropa einige Länder, die noch deutlich mehr Autos herstellen, also deren Wirtschaftsleistung noch viel stärker am Auto hängt. Und dann kann man natürlich sagen, wenn Deutschland aufgrund der Krise, einer Krise in der Autoindustrie eine Erkältung hat wirtschaftlich, dann kann es für das ein oder andere Land in Osteuropa auch schon zu einer Grippe führen. Das muss man einfach klar sagen. Da sind allerdings auch nicht alle Länder gleichermaßen betroffen. Wir haben also vor allem die Slowakei, Tschechien und Ungarn, die besonders stark betroffen sind, die also besonders stark auf die Automobilindustrie gesetzt haben. Polen auch ein Stück weit, aber Polen ist eine viel größere Volkswirtschaft, viel stärker diversifiziert, also fällt es da gar nicht so stark ins Gewicht. Aber es sind bei weitem auch nicht alle Staaten in Mittel- und Osteuropa, also zum Beispiel das Baltikum oder Kroatien, da ist die Automobilindustrie zum Beispiel nicht besonders von Bedeutung. Mhm.
Du hattest im September eine Studie veröffentlicht, MOE-Strategie, Klumpenrisiko Autoindustrie. Da ging es genau um dieses Thema und da hattest du auch Zahlen präsentiert, die nochmal die Bedeutung der Autoindustrie für die einzelnen Volkswirtschaften, vor allen Dingen auch im Vergleich zu Deutschland, nochmal genau dargelegt haben. Das fand ich sehr spannend. Könntest du das vielleicht kurz mal skizzieren?
Ja, genau. Also hier ging es konkret beispielsweise um das Thema der Anzahl der produzierten Autos im Verhältnis zur pro Milliarde Wirtschaftsleistung einer Volkswirtschaft. Und da können wir feststellen, dass wenn man das im Falle von zum Beispiel der Slowakei, dass ungefähr der Faktor 9 ist, also bis zum 8- oder 9-fachen, heißt für jedes im Verhältnis zu einer Milliarde Wirtschaftsleistung in Deutschland, für jedes Auto, was hier hingestellt werden in der Slowakei 8 bis 9 hergestellt. Und selbst in Ungarn sind es eher 3 bis 4 und in Rumänien auch nochmal eher das Doppelte im Vergleich zu hier. Das sagt natürlich nicht alles über die Automobilindustrie aus, weil es jetzt hier nur um die Endmontage geht. Allerdings ist das schon interessant, weil bei der Frage jetzt der eventuellen des Strukturwandels, Krisen, Werksschließung, geht es ja vor allem um die Endmontage. Das heißt, wenn wir von den deutschen Herstellern, auch von anderen Herstellern sprechen, dann geht es ja meist seltener darum, dass jetzt in großem Maße der Hersteller bleibt als solcher erhalten und natürlich muss er weiter eine Forschung und Entwicklung betreiben, er hat weiter eine Unternehmenszentrale. Das sind meistens eben die Jobs, die nicht in Mittel- und Osteuropa sind, sondern es sind die Jobs in der Endmontage. Und das sind natürlich die, die auch vielleicht am ehesten zur Disposition stehen, falls eben die Produktionszahlen auch zurückgehen. Das ist das eine. Das andere ist aber auch, also weil das eben auch nur einen Teil der Medaille wiedergibt. Das andere, was auch noch ganz interessant ist, ist der Anteil von Kfz und Kfz-Teilen an den Gesamtexportleistungen eines Landes. Und da ist die Slowakei einmal mehr Spitzenreiter. Und da kann man feststellen, dass also ungefähr jeder dritte Euro, der eingenommen wird durch den Export, auf die Autoindustrie entfällt. Und das ist Spitzenreiter oder nimmt eine Spitzenposition in Europa ein, gefolgt eben auch jetzt hier in Mittel- und Osteuropa von Ungarn und Rumänien. Also das sind die Länder, die in hohem Maße hier betroffen sind und eben von dieser Schwerpunktindustrie abhängig sind.
Vielen Dank für diese Einordnung. Ist schon krass, wenn ich das mal so sagen darf, wie stark die Unterschiede sind. Ich meine, die Slowakei ist jetzt im Verhältnis zu Deutschland auch eine etwas kleinere Volkswirtschaft. Da kommt das natürlich dann vielleicht auch mal ein bisschen, also da sind solche Effekte wahrscheinlich einfach auch stärker spürbar. Ja.
Völlig klar. Je kleiner eine Volkswirtschaft ist, desto schwieriger ist es, sie zu gut zu diversifizieren. Das sieht man in Mittel- und Osteuropa auch. Da gibt es im Prinzip eine wirklich große Volkswirtschaft, im europäischen Kontext zumindest. Das ist Polen. Diese Volkswirtschaft ist sehr viel diversifizierter bei kleineren Ländern. Gerade die Slowakei ist eine, auch im osteuropäischen Kontext, mittelosteuropäischen Kontext, eine kleine Volkswirtschaft. Und wenn man da natürlich ein paar Automobilfabriken hat, fällt das gleich ganz anders ins Gewicht.
Ja, verstehe ich. Wie geht es denn insgesamt in den Volkswirtschaften der angesprochenen Länder? Früher gab es ja das Konzept, dass der Raum Ost- und Mitteleuropa gewissermaßen die verlängerte Werkbank von Westeuropa war. Ist das Geschäftsmodell immer noch funktionsfähig?
Also dieses Geschäftsmodell gibt es auf jeden Fall noch. Und bisher sind die Länder damit auch relativ gut gefahren. Wenn man also zurückschaut und sich einfach die Wirtschaftsleistung und deren Entwicklung anschaut, stellt man fest, die Wirtschaft in fast allen oder nicht in allen Ländern Mittel- und Osteuropas ist deutlich stärker gewachsen als die EU im Durchschnitt, beziehungsweise auch natürlich als die Volkswirtschaft Deutschlands. Also von daher geht das Konzept schon ein Stück weit auf. Aber es ist auch klar, dass das natürlich irgendwo auch begrenzt ist. Ja? Das Modell setzt ja an, dass man geringere Lohnkosten hat. Und wenn eine Volkswirtschaft sich entwickelt, gehört ja auch dazu, dass man ja auch die Lohnkosten auch steigen. Man will ja auch ein stärkeres Wohlstandsniveau haben. Und das sehen wir auch in Osteuropa, dass beispielsweise die Lohnkosten dort auch in den letzten Jahren stärker gestiegen sind als hierzulande. Das heißt, die komparativen Kostenvorteile, die wir haben, die sind noch gegeben, aber sie werden kleiner. Das heißt, dieses Wirtschaftsmodell funktioniert bislang, schafft aber A, Abhängigkeiten, das muss man klar sagen, und B, ist es trotzdem endlich, weil man ja irgendwann aus diesem Modell auch herauswachsen möchte, indem man eigene Strukturen hat, eigene Sektoren, wo man besonders stark ist.
Ich weiß nicht, ob ich das jetzt überinterpretiere, aber das klingt so ein bisschen nach Strukturwandel, der jetzt vielleicht auch durch die Entwicklung forciert werden kann. Aber gibt es andere Möglichkeiten, wie jetzt diese dämpfenden Effekte aus der schlechten Konjunktur der deutschen Autoindustrie, gibt es andere Strategien, die vielleicht zum Abfedern dieser schlechten wirtschaftlichen Entwicklung beitragen könnten?
Also man muss natürlich sagen, dass wir jetzt erstmal noch von großer Abhängigkeit Mittel- und Osteuropas sprechen und aufgrund dieser Kostenvorteile es eben auch noch nicht so ist in Mittel- und Osteuropa, dass wir jetzt das über großflächige Fabrikschließungen sprechen. Da sprechen wir eigentlich mehr hierzulande drüber, weil eben die Kosten höher sind. Das heißt, momentan ist es eher nur ein generelles Risiko. Aber natürlich ist klar, wenn diese Branche im Wandel ist und wenn man eben sehr stark davon abhängig ist, dass damit Risiken einhergehen, dass dieses Modell endlich ist und dass natürlich auch daraus die Gefahr erwächst, dass es eben auch zu Standortschließungen kommen kann. Und dann ist natürlich jede Volkswirtschaft besser dran, die breiter diversifiziert ist und die weniger abhängig ist. Dazu muss man sagen, dass ja nicht nur es eine große Abhängigkeit von der Autoindustrie gibt, in einigen Ländern, sondern on top auch noch eine besonders hohe Abhängigkeit von Deutschland als größter Volkswirtschaft in Europa, aber eben auch als Kernstandort eben gerade auch der Autoindustrie. Das heißt, wir haben in manchen Fällen eine doppelte Abhängigkeit. Und das kann eben so lange gut gehen, solange eben gerade der Wirtschaftsstandort Europa, auch Deutschland und auch die Produkte, die wir hier entwickeln und herstellen, gefragt sind. Solange kann das gut gehen, aufgrund der Kostenvorteile. Aber wenn es eben zu größeren Verwerfungen oder Umbrüchen kommt, dann gehen da auch die Schwierigkeiten mit einher.
Das Wachstum hier in Deutschland ist ja mau, sagen wir es mal, wie es ist. Und ich muss ehrlich sagen, nicht passend, wie es in Mittel- und Osteuropa ist. Wahrscheinlich haben die etwas höhere Wachstumsraten, aber die Krise in der Autoindustrie ist jetzt kein Konjunkturprogramm, auch dort. Die Frage ist, wenn die Wirtschaft sich verlangsamt, hat das ja auch früher oder später Auswirkungen auf die Steuereinnahmen und die öffentlichen Finanzen. Wie ist es da um die betroffenen Länder bestellt?
Ja, also im langjährigen Vergleich ist es tatsächlich so, dass die Wirtschaftsleistung eben stärker gestiegen ist. Wir haben aber auch gesehen, dass natürlich gerade Corona-Krise, anschließend Energiepreiskrise, natürlich diese Länder auch stärker wirtschaftlich betroffen hat. Und einige Länder sind eben auch jetzt in den letzten ein, zwei Jahren durch ein gewisses Tal der Tränen gegangen, weil auch aufgrund natürlich geringerer Pro-Kopf-Einkommen auch eine hohe Inflation, gerade eine hohe Lebensmittelpreisinflation eben besonders auch negative Auswirkungen hat. Also das kann man sehen und man kann auch sehen, dass zum Beispiel die Länder, die ganz besonders auf die Automobilindustrie gesetzt haben, wie zum Beispiel Slowakei, im Vergleich der Mittelosten und osteuropäischen Staaten jetzt auch weniger stark gewachsen sind als andere Staaten. Das hat sicherlich mehrere Gründe, aber wir können eben auch gerade sehen, dass diese Verlangsamung der Nachfrage nach Automobilen, gerade auch in den letzten Jahren, seit Beginn des Jahrzehnts vor allem, dass das auch schon bremsende Effekte hatte. Das Ganze hat natürlich auch Auswirkungen dann auf die Staatsfinanzen in zweierlei Hinsicht. Erstens, wie ich schon sagte, dass wir diese Corona-Krise hatten und Energiepreiskrise, da mussten natürlich diese Länder auch ganz massiv Entlastungen für die eigene Bevölkerung beschließen, damit es eben auch nicht zu großen sozialen Verwerfungen kam. Das hat den Staatshaushalt stark belastet. Gleichzeitig haben wir jetzt niedrigeres Wachstum, was ja auch dann bedingen würde, dass man seine Ausgaben entsprechend anpasst. Und da tun sich einige Länder schwerer als andere. Man kann also ganz klar sagen, dass zum Beispiel Ungarn hier ähnlich wie Rumänien größere Probleme mit den Staatsfinanzen haben. Auch die Slowakei steht nicht so gut da im Vergleich zu beispielsweise dem Baltikum, ja, wo es sicherlich besser aussieht. Und auch bei Polen ist beispielsweise die Neuverschuldung zwar auch etwas zu hoch, aber die Gesamtverschuldung noch in etwas engeren Bahnen und insgesamt ist die Volkswirtschaft sehr viel diversifizierter mit also entsprechenden Ausblicken. Das heißt, auch hier muss man sehr stark auf das einzelne Land gucken, man muss vergleichen und kann feststellen, dass zwar die Schuldenstandsquoten im Schnitt deutlich niedriger sind als in Westeuropa, allerdings auch eben generell die Wirtschaftsleistung ja auch schwächer ist in diesen Ländern. Aber gerade bei der Neuverschuldung gibt es da wirklich größere Unterschiede und eben auch einige Staaten mit deutlich zu hohen Defiziten.
Öffentliche Finanzen haben nicht nur einen Einfluss auf die öffentliche Wohlfahrt, wenn ich das mal so formulieren darf, sondern Ratingagenturen schauen natürlich auch sehr genau darauf. Da gab es jetzt in den letzten Tagen oder Wochen zwei sehr positive Nachrichten, einmal von S&P und, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, und einmal Fitch, die Kroatien heraufgestuft haben. Kroatien hat jetzt nicht so viel mit der Autoindustrie zu tun, aber die anderen Länder haben auch Ratings. Wie sieht es denn da aus?
Was da, glaube ich, die wichtigste Botschaft ist, es kommt aufs Land an. Also man neigt natürlich dazu, gewisse Ländergruppen zu clustern, macht es auch ein bisschen einfacher, aber man kann eigentlich gerade für Mittel- und Osteuropa sagen, da geht die Schere in vieler Hinsicht immer stärker auseinander. Und das hat mit vielen Faktoren zu tun. Einmal das Thema Volkswirtschaften und deren Struktur, aber auch politische Lagen. Also wenn man jetzt Kroatien zum Beispiel nimmt, hier reden wir von einer ganz anderen Volkswirtschaft, die natürlich sehr stark vom Tourismussektor abhängt, natürlich dann auch nachgeordert von der Bauindustrie, die sehr stark davon profitiert, dass man das Land jetzt Mitglied des Euros ist, dass man jetzt auch im Schengen-Raum ist. Ist alles auch leichter jetzt auch für den Tourismus. Und da muss man sagen, das Land boomt aufgrund dessen und eben sehr stark vom Dienstleistungssektor abhängig. Andere Staaten in Mittel- und Osteuropa sind sehr viel industrieller geprägt, ja, weil es eben beispielsweise auch keinen Tourismus gibt. Ja, da sieht die Situation anders aus. Und die schon eben genannte oder zitierte Slowakei hat zum Beispiel einen eher negativen Ratingtrend, das muss man klar sagen. Mhm. Auch für Ungarn muss man schauen, aufgrund der sehr hohen Verschuldung, der politischen Verwerfung mit Brüssel, gab es jetzt auch schon eher negative Entscheidungen, beziehungsweise ist es relativ stabil, aber auf eher niedrigem Niveau. Und dann gibt es beispielsweise das Baltikum. Da können wir feststellen, dass es an sich Länder mit guten Staatsfinanzen sind. Da ist aber die Sorge anders gelagert. Da geht es vor allem um das Thema Nähe zu Weißrussland und Russland und daraus die daraus erwachsenen politischen Risiken, die man natürlich in Kroatien bei weitem nicht so bewertet und sieht. Ja, und dann gibt es natürlich eben andere wiederum, beispielsweise Polen, mit einer sehr langen und stabilen Ratingentwicklung, die momentan aber auch von der Öffnung zu Brüssel hin sehr vom profitieren. Und da muss man auch da mal schauen, wie sich das dann auch bei den Ratingagenturen auswirkt. Und auch insgesamt, wenn wir uns die Bandbreite der Ratings angucken, bewegen wir uns zwar schon im Investment-Rating-Bereich, aber von eher dem unteren, dreifach B, ja, bis hin allerdings deutlich in den A-Bereich, beziehungsweise A-Plus-Bereich. Also wir haben hier eine deutliche Spannbreite, auch in der Region. Und da macht sich einfach auch bemerkbar, dass die Öffnung des Eisernen Vorhangs mittlerweile jetzt schon lange zurückliegt und die Länder eben ihren Weg gegangen sind und da natürlich die Unterschiede immer stärker zutage treten.
Vielleicht für alle, die sich auf der Rating-Klaviatur nicht ganz so gut auskennen, dreifach B- bis A+, das sind 6 Stufen, das ist schon eine gewisse Bandbreite oder wenn es sogar...
Ich würde sagen, man kann zwischen noch gerade zufriedenstellend bis wirklich gut, ja, am Rande schon zum sehr gut. Ich würde sagen, das ist die Bandbreite, auf die wir uns hier beziehen.
Alles klar. Letzte Frage für heute von mir zu diesem Thema. Autoanleihen, also von den Unternehmen hier in Deutschland, die auch immer wieder in den Nachrichten genannt wurden, haben gelitten, wie der ganze Corporate-Markt insgesamt. Was haben denn die Staatsanleihen bei den Mittel- und Osteuropäern gemacht?
Also als gesamte Volkswirtschaft, wenn wir von Staatsanleihen sprechen, dann ist natürlich eine Krise einzelner Branchen ist noch ein Stück weit weg. Ja? Also das kommt nur gefiltert, wenn überhaupt, an. Und aktuell würde ich sagen, dass wir noch nicht groß erkennen können, dass das jetzt massive Auswirkungen auf den Anleihesektor hat. Und deswegen haben wir auch bei der Studie immer auch nur, auf die du dich ja schon bezogen hast, auch vom Klumpenrisiko gesprochen. Das ist also schon einfach auch der Blick nach vorne. Was ist, wenn? Ja, in Frage der Transformation hin auch zur Elektromobilität und geringere Produktionszahlen, also Risiken, die daraus erwachsen können. Und das ist ja auch für einen Investor, der heute eine Entscheidung vielleicht für morgen und übermorgen trifft, ja schon aus wichtig. Das heißt, das ist eher in die Zukunft gesprochen. Gegenwärtig können wir nicht sagen, dass am Markt das Hauptthema wäre, wenn es um mittel- und osteuropäische Staatsanleihen geht. Überhaupt nicht. Da geht es tatsächlich, bislang ging es natürlich viel um die politischen Risiken, erwachsend aus dem Krieg in der Ukraine. Das ist sicherlich in Teilen ein wichtiger Faktor. Auch natürlich Ratingentscheidungen, die von vielen Faktoren, auch natürlich von wirtschaftlichen Gegebenheiten abhängen, wo natürlich auch gewisse Branchen mit einfließen, aber eben stark gefiltert. Also eine 1:1 Übersetzung findet da nicht statt. Das ist im Prinzip ja auch aus Investorensicht gut, dass das in dem Moment jetzt noch nicht die massiven Auswirkungen hat. Aber wichtig ist, sich des Risikos für die Zukunft bewusst zu sein.
Ganz herzlichen Dank, Daniel, für deine Einschätzung. Ich habe zwar schon viel über Autos und die Automobilbranche hier in Deutschland gehört, aber aus diesem Blickwinkel habe ich das noch nicht gehört. Vielen Dank dafür und auf bald.
Dankeschön. Ciao.
Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank für Ihr Interesse und bis zum nächsten Mal bei einem DZ Research Podcast. Ihnen hat dieser Podcast vom 23. September 2024 gefallen? Dann freuen wir uns über ein Abo und Ihre Weiterempfehlung. Unsere rechtlichen Hinweise finden Sie in den Shownotes.